Momentan befinden wir uns gerade in der Serie zum Thema, zum Buch Esther. Und in dem Buch Esther haben wir verschiedene Personen in den letzten Sonntagen angeschaut. Einmal Esther selbst und die spezielle Situation, in der sie gelebt hat. Letztes Mal war Mordechai, der Onkel, bei dem sie aufgewachsen ist, im Mittelpunkt. Und heute steht Haman im Mittelpunkt. Das ist jetzt eher eine unbekannte Person, auch eine Person in der Geschichte, die eher eine tragische Rolle spielt. Da kommen wir aber nachher später noch dazu. Und das Thema ist heute Erfolg und Charakter. Und genau diese beiden Begriffe, die werden bei diesem Haman ganz besonders deutlich werden. Vor einiger Zeit habe ich von einem meiner Bekannten gehört, er war Prediger in einer Gemeinde, in einer großen Stadt in der Schweiz und er hat seine Arbeit sehr intensiv ausgeübt und wir haben jetzt gehört, er ist in die Psychiatrie eingeliefert worden und zwar also stationär gerade, weil er einen dermaßen massiven Zusammenbruch, Nervenzusammenbruch, Burnout hatte. Und als ich das gehört habe von ihm, er war immer wieder so ein Vorbild für mich gewesen in Dingen, die er getan hat, war das wirklich tragisch, irgendwie zu beobachten, jemand, der so vorne steht und der so für Jesus brennt, dass der so ans Limit geht und sein Körper und sein Geist und seine Seele sowas von strapaziert, dass er am Schluss zusammenbricht und einfach überhaupt nicht mehr kann, sogar in die Psychiatrie muss. Es gab sicherlich im Vorfeld schon etliche Alarmsignale, wo wir zum Beispiel ihm gesagt haben, hey, du hast nicht den Eindruck, du musst schwenk auf die Bremse treten, musst langsamer machen und vielleicht kennt ihr das, dann peitscht man sich selber noch so ein und sagt, ja, ganze Hingabe für den Herrn und wir wollen nicht nur lauwarme Christen, sondern wir wollen heiße und brennen und Leidenschaft und so und man peitscht sich selber irgendwie nach vorne, bis es irgendwie gar nicht mehr geht. Also Alarmsignale, die wurden komplett ignoriert. Alarmsignale, das ist so das Stichwort, die gibt es auch heute am Bodensee, wahrscheinlich heute auch, gestern hat es sie auch gegeben. Vielleicht kennt ihr das, man ist auf dem See mit dem Boot, man guckt immer schön gen Osten und da ist super schönes Wetter und man geht ins Wasser und schwimmt und genießt einfach alles und so. Wenn man mal sich umdrehen würde, nach Westen gucken würde, wie Wolken aufschießen, wie so ein Amboss sich bildet und jeder, der mal eine Segelschule absolviert hat, weiß, wenn man so etwas sieht, dann dauert es nicht mehr lang, bis es richtiges Gewitter gibt. Wir haben ja genügend Landwirte unter uns, die kennen diese Wolkenphänomene auch und das sind oftmals Alarmsignale, die wichtig sind, die man wahrnehmen muss. Ein anderes Beispiel noch, Bekannte von uns, die sind in die Ferien gefahren, älteres Auto schon und als sie dann auf dem Heimweg waren, hat es auf einmal im Motorraum irgendwie einmal relativ kräftig gerumpelt. Und nach diesem Rumpeln, da konnte man aufs Gas stehen und dann ging einfach gar nichts mehr. Sie sind dann an den Straßenrand gerollt und haben den TCS geholt. Und der hat sich das wegen näher angeschaut, war nicht sofort zu erkennen, abgeschleppt in die Werkstatt und dann ist der Zahnriemen gerissen. Und das ist meistens für ältere Autos so das Todesurteil eigentlich, weil es einen Haufen Arbeit dran gibt, es teuer ist, einen Motor wechseln kann man dann fast schon gar nicht mehr und so. Also auch da gibt es in der Regel, steht irgendwo in der Betriebsanleitung bei 80.000 oder bei 100.000 oder 150.000 Kilometer, muss man den Zahnriemen wechseln, damit so etwas nicht passiert. Man kann dieses Signal ignorieren und kann sagen, das ist wurscht. Deshalb ist es ganz entscheidend wichtig, dass wir auf Warnsignale reagieren. Und wir können im Prinzip dann halt selber sagen, nehme mir diese Warnsignale wahr und reagiere mir oder ignorieren wir die. Bei Haman war es so, dass er sie ignoriert hat und einfach nicht darauf reagiert hat. Er hat die nicht wahrgenommen und deshalb möchte ich euch mit in seine Geschichte ein bisschen reinnehmen. Und da geht es darum, auch Warnsignale im eigenen Leben wahrnehmen. Haman selbst ist sehr schnell zur Nummer zur Nummer zwei in Persien geworden. Wir lesen das in einem Vers, da heißt es, einige Zeit später gab König Xerxes einem Mann namens Haman die höchste Stellung im Königshof. Und das ging rasant drauf. Die zweite Person im Königreich. Hohe Verantwortung, hohe Anerkennung. Und es gab dann mehrere Warnsignale in seinem Leben, die er ignoriert hat und die dazu geführt haben, dass es für ihn tödlich ausging. In Esther 7, Vers 10 lesen wir, so hängte man Haman an den Galgen, den er für Mordechai errichtet hatte. Und da legte sich der Zorn des Königs. Also ein extrem schnelles Hoch und ein Absturz danach, weil er eben etliche Warnsignale nicht verstanden hat, nicht wahrgenommen hat. Und da lernen wir etwas über Erfolg und über Charakter. Ich möchte euch in drei Warnsignale mit reinnehmen, die eigentlich für Haman hätten ganz, ganz deutlich aufleuchten müssen. Erstens, Lob steigt dir in den Kopf. Das kann auch bei uns so sein. Lob steigt dir in den Kopf. Ist ein Warnsignal für uns, wenn es um Erfolg und um Charakter geht. Ich möchte euch dazu einen ganz kleinen Videoausschnitt zeigen aus dem Film One Night with the King, wo eine ganz bestimmte Begebenheit sehr gut gezeigt wird.
Kniet vor dem großen Prinzen, mach den Weg frei für den, der kommt. Kniet vor dem großen Prinzen. Du! Auf die Knie für den großen Prinzen Haman. Knie nieder! Ich sagte knien! Stopp!
Warum kniest du nicht?
Ich kniee vor meinem König. Und Demut zeige ich nur vor dem Gott meiner Väter.
Und wer ist dieser Gott?
Er sagt, ich bin der eine wahre Gott, Schöpfer von Himmel und Erde. Der Gott des Abraham, des Isaak und Jakob.
Ein Jude.
Mordechai ben Yair.
Mordechai. Ich werde mein bestes Schwein nach dir benennen.
Vielleicht gibt es bald andere Gründe, dich an meinen Namen zu erinnern.
Du wirst dich an meinen erinnern.
Und zwar deswegen!
Bewegt euch!
Was hat das jetzt gebracht? Du bist genauso auf dem Boden gelandet wie der Rest von uns.
Aber ich habe nicht gekniet.
Das ist so eine Phase aus dem Film, die sehr deutlich zeigt, Lob, Anerkennung ist dem Haman völlig zu Kopf gestiegen. Er hat es völlig übertrieben. Jeder musste, als er kam, vor ihm niederknien. Und ich kann das gut nachvollziehen, Komplimente und Ehre, die man bekommt und so, das tut einem ja auch gut. Es ist ja auch schön, Lob zu bekommen. Also wenn du dir jetzt vorstellst, vielleicht du bist Chef von einer Firma und du kommst am Montag morgen kommst in deine Firma und vom Lehrling bis zum Angestellten, bis zu deinen Kollegen stehen alle da und klatschen Applaus und sagen, hey, super Chef, dass du heute Morgen da bist, du hast es im Griff und super für dich zu schaffen und so. Also hey, das wird mir jetzt noch gefallen, wenn so etwas passiert. Wenn du vielleicht Zimmermann bist und du baust ein tolles Dach oder irgendwie eine tolle, komplizierte Gaupe irgendwie und du schlagst so den letzten Nagel ein und du denkst, wow, das ist jetzt gut geworden. Swiss Quality, Swiss Wood und so. Also da passt wirklich alles. Und stell dir vor, die Nachbarn kommen dazu und die sagen zu dir, hey, wow, super du, ich hätte da auch noch ein Dach und so. Also das tut einfach richtig gut, kann ich gut nachvollziehen. Oder wenn du vielleicht als Mutter ein dreimonatiges Kind hast und du wickelst das Kind und wechselst die Windeln und wenn es fertig ist, dann klatscht das Kind Applaus und sagt, yeah, Mama, super, super, du kannst die Windeln grandios wechseln, niemand kann das so wie du. Hey, das wird einfach, stelle ich mir jetzt vor, als Mutter gut tun, wenn so etwas passieren würde. Oder wenn du dir vorstellst, der Vater ist am Grillen und der hat sich so einen richtig schönen Grill besorgt und da liegt so ein richtig schönes Steak drauf und es riecht und so. Bei unseren Nachbarn, die grillen immer so oft und es zieht immer zu uns rüber, das hältst du kaum aus irgendwie. Also so in dem Sinn, und vielleicht hätte es auch noch für die Vegetarier, da gibt es dann irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Paprika und Auberginen und sonst irgendetwas, was man da noch grillen kann. Hey, und am Schluss kommt jeder zu dir hin und sagt, hey, you are the master of the universe, you are the master of the grill und du hast es im Griff und keiner grillt wie du. Hey, da würde ich doch auch sagen, gell, ach, du, das tut, danke, danke, das tut gut. Ich denke, ihr könnt das nachvollziehen. Applaus, Anerkennung, das tut einem gut. Und das braucht man auch ab und zu mal. Aber die Schwierigkeit ist, wenn du vom Applaus lebst, wenn du abhängig davon bist, dass andere dich ehren, wenn du Ehre und Applaus suchst und wenn du es nicht kriegst, dann für dich du hässig wirst, dann wird es schwierig. Und das ist beim Haman eben genau der Fall gewesen. Er hat vom Applaus gelebt, er hat von der Ehre gelebt. Für ihn war es existenziell notwendig, dass die Leute auf die Knie gegangen sind und damit anerkannt haben, dass er da der große Meister ist. Reinhard Bonnke, ein großer Evangelist, besonders in Afrika unterwegs. Man hat ihn damals so den Mähdrescher Afrikas genannt, weil so viele Menschen, Tausende, zum Glauben gekommen sind. Und man hat ihn gefragt, wie gehst du mit Kritik und Applaus um? Und er hat gesagt, ich lasse mich nicht durch Kritik in die Enge treiben, aber Komplimente beflügeln mich auch nicht. Das fand ich sehr, sehr interessant an der Stelle, weil unsere Anerkennung, unsere Wurzeln, die wir haben, die schlagen wir in Jesus. Er ist unser Fundament. Seine Liebe, seine Gnade, seine Treue, seine Vergebung, das ist für uns das Fundament, auf dem wir stehen. Und das ist nicht Anerkennung und Lob und Hauptsache, ich komme gut weg. Haman hat eben von der Ehrerbietung der Menschen gelebt und das war einer seiner großen Fehler. Ich lese euch einen Vers aus Sprüche 27, Vers 21, da heißt es, die Reinheit von Gold und Silber wird im Feuer geprüft, doch ein Mensch wird auf die Probe gestellt, wenn er gelobt wird. Dann zeigt sich's, auf was baue ich? Ist der Lob, die Anerkennung für mich entscheidend? Oder ist für mich das Wissen, ich gehöre zu Jesus und in ihm bin ich wirklich geerdet. Manfred Hinrich, ein Philosoph, Journalist und Kinderliederautor, hat mal gesagt, Erfolg steigt nur zu Kopf, wenn dort der erforderliche Hohlraum vorhanden ist. Und das fand ich eigentlich sehr nett formuliert. Man kann es auch anders sagen. Denzel Washington, Schauspieler, der hat zum Beispiel Folgendes gesagt, ich bete, dass ihr all eure Schuhe abends weit unter das Bett stellt, damit ihr am nächsten Morgen davor niederknien müsst, um sie zu finden. Und während ihr da kniet, dankt Gott für seine Gnade und Erbarmen und Verständnis. Wir bleiben alle hinter seinen Erwartungen zurück. Ich finde das ein bemerkenswerter Satz, der deutlich macht, dass es wichtig ist, vor Gott zu knien und von ihm die Kraft und auch das eigene Selbstbewusstsein zu beziehen und nicht auf andere hin. Deshalb möchte ich euch Mut machen, achtet drauf und realisiert, wenn dieses Alarmlicht losgeht, wow, ich merke, ich gier nach Lob, nach Anerkennung, dass wir uns bewusst machen, wir wollen gepflanzt sein in Jesus und er ist derjenige. Ich habe ein paar Beispiele noch, wenn ihr zum Beispiel Kleingruppenleiter oder Jungschileiter oder so seid. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten zu leiten. Es gibt den Boss, der leitet, also der oben sitzt, und die anderen einfach anpeitscht und sagt, hey, kommt, zieht, ihr seid dran. Du kannst es aber auch genau umgekehrt machen und nicht auf Lob und auf Anerkennung und auf dieses Knechten setzen, sondern man nennt das Leader, kann man sagen, den Führer nach vorne, der sich vorne hinspannt und der sagt, ich ziehe mit. Ich diene. Ich bin nicht abhängig davon, oben zu sitzen und die Anerkennung zu kriegen, sondern ich spanne mich ganz vorne hin und ich ziehe mit. Ich finde das sehr inspirierend, auch wenn ihr irgendwo in Leitungsverantwortung steht. Ein anderes Bild noch zur Leitungsverantwortung. Manchmal geht es uns vielleicht so, wenn es ums Leiten geht. Das geht so von Etage nach Etage runter. Ja, man hat Glück, wenn man eben oben sitzt. Und nicht irgendwo weiter unten. Ich habe euch so eine Leiterschaftspyramide mal mitgebracht. Das ist das Organigramm aus unserer Gemeinde, wo ganz oben das Pastorenteam ist und dann kommen verschiedene Ressorts, die von unterschiedlichen Personen geleitet werden. Unterhalb von den Ressorts hat es dann wieder Ressortleiter, also Dienstgruppenleiter, die wieder einen bestimmten Bereich verantworten. Und man kann jetzt sagen, okay, da oben, da hockt das Pastorenteam, gell? Die wachen über dem ganzen Ding. Man kann aber auch im nächsten Bild die Pyramide umdrehen und sagen, das ist eigentlich unsere Gesinnung. Wir sind unten, wir sind die, die dienen, wir sind die, die tragen, wir sind die, die anderen weiterhelfen wollen, dass sie wachsen und selber stark werden. Deshalb ist es auch entscheidend, wie du mit diesem Lob umgehst und mit der notwendigen Anerkennung oder auch eben mit der Bereitschaft, anderen zu dienen. Und ich möchte sehr Mut machen, diese letzte Darstellung zu wählen und zu sagen, ich bin der unten ist, der ein Fundament bildet und der anderen hilft, der andere unterstützt und sie befähigt, nachher selbst auch zu leiten. Das kann auch in der Familie genauso sein, dass du als Vater sagst, ich will meinen Kindern ein gutes Fundament bieten und ich will sie unterstützen, wo immer auch nur möglich, dass sie gut heranwachsen. Das kann sein, dass du vielleicht als Ehemann sagst, ich will nicht das Haupt der Ehe ist der Mann, sondern ich drehe es um und sage, ich diene meiner Frau mit all dem, was ich kann. Ich biete ihr Sicherheit, ich biete ihr Verlässlichkeit. Ich renne nicht einfach weg, wenn es irgendwo schwierig wird und ich diene an der Stelle. Es gibt einen guten Spruch, den Salomo gesagt hat, Sprüche 3, Vers 34, da heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Manchmal haben wir das einfach notwendig, demütig zu sein und zu unterstützen und zu dienen. Und das war einer der Alarmsignale, die Haman übersehen hat und der nur noch nach Lob und Anerkennung gegiert hat. Ein zweites Alarmsignal, du konzentrierst dich auf das, was du nicht hast. Dazu eine Stelle auch über Haman, er sagt, aber das alles bedeutet mir überhaupt nichts, sagt der Haman. Ihr müsst euch vorstellen, das war der zweitmächtigste Mann im Reich. Der sagt, all das bedeutet mir überhaupt nichts, wenn der Jude Mordechai nicht bald aus dem Palast verschwindet. Also da denke ich, hey, geht's noch? Du bist der Zweitoberste und du hast alle Macht. Und du nervst dich an einem Juden, der irgendwo im Reich mitlebt. Wie kann das sein, dass man so nach dem giert, was man jetzt nicht hat? Und dann habe ich gemerkt, hey, das geht mir eigentlich oftmals ganz genauso. Ich denke mir, Mensch, wäre ich doch bloß so sportlich wie der oder der. Oder hätte ich so einen Oberkörper mit Sixpack-Rollen hier vorne und was weiß ich was. Ja, hätte ich bloß, wäre ich bloß, könnte ich bloß, wäre ich so intelligent und humorvoll wie der und der, wäre ich so schlau wie der, würde ich so gut aussehen wie der, hätte ich das Geld wie die, hätte ich das Häuschen wie die. So schnell schauen auch wir auf Dinge, die wir nicht haben und haben Mühe damit, zufrieden zu sein mit dem, was Gott uns gibt. Manchmal gibt es einfach eine Person, vielleicht kennt ihr das auch, und die Person, die nervt einfach total. Rick Warren, ein Leiter einer der größten Gemeinden in Amerika, hat mal zu Pastoren gesagt, es sind meist 2 bis 3 Personen, die dich dazu bringen, eine Gemeinde zu verlassen. Und es sind oft auch 2 bis 3 Personen, die dafür sorgen, dass du bleibst. Also das Verrückte, manchmal fokussiert man sich nur auf Kleinigkeiten, auf einzige wenige uns bringt das Ganze in Gefahr, weil man darauf schaut, was man nicht hat. Der Teufel war mal, salopp gesagt, der Top-Worship-Leader im Himmel. Und er hat auf das geschaut, was er nicht hat. Er hat sich verglichen mit Gott und hat gesagt, ich will so sein wie du. Und das hat dazu geführt, dass er komplett abgestürzt ist, weil er Gott in seiner Allmacht, in seiner Herrlichkeit vom Thron stoßen wollte, selbst so sein wollte wie er. Also man könnte sagen, vergleichen ist teuflisch. Eifersucht und Neid, das ist teuflisch, das macht uns innerlich kaputt. Das ist die Visitenkarte des Teufels. Und dieses Alarmsignal, das hat Haman nicht erkannt. Und ich möchte dir jetzt drei Tests geben, mit denen du selber mal abchecken kannst, bin ich eifersüchtig, bin ich geerdet, funktioniert das bei mir? Und ich habe gedacht, wir waren vorher schon beim Zimmermann, ich nehme mal einfach ein Haus als Beispiel. Und es geht ums Dach und nachher noch um die Wände und auch ums Fundament. Das erste ist der Regentest, also das Dach, die Gedanken, so möchte ich das mal übertragen. Wenn das Dach nicht ganz dicht ist, also anders gesagt, wenn meine Gedanken nicht auf Gott gerichtet sind, wenn er nicht der ist, der meine Gedanken bestimmt, dann habe ich ein massives Problem. Und Gott möchte unsere Gedanken schützen. Er möchte unsere Gedanken auf Gutes lenken. Ich lese euch einen Vers aus Sprüche 4, Vers 23. Salomo ist einfach ein sehr weiser Mensch gewesen und er hat gesagt, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Also achte auf deine Gedanken. Wo ist man eifersüchtig? Wo ist man neidisch? Wo schaut man eben auf das, was man nicht hat und ist nicht dankbar für all das, was man hat? Martin Luther wird das Zitat zugeschrieben, du kannst nicht verhindern, dass negative Gedanken wie Vögel über deinem Kopf kreisen, aber du kannst verhindern, dass sie auf deinem Kopf Nester bauen. Also jeder von uns hat mal irgendwo schlechte Gedanken und driftet irgendwo ab. Aber es ist die Frage, was mache ich damit? Biete ich den Einhalt oder mache ich sogar noch einen Platz parat und nähre das und denke immer wieder dran und schweife ab und lasse es zu, dass diese Gedanken Nester bauen. Ein zweiter Test, da geht es jetzt eher so um die Wände und das ist so ein Windtest. Ein kleines Video dazu. Seitenwind. Also da bläst schon ganz heftig von der Seite und der Trailer, der scheint leer gewesen zu sein. Aber das ist dramatisch, wenn man so etwas sieht. Es wird immer Leute geben, die vielleicht die Karriereleiter besser, schneller rauflaufen als du. Es wird vielleicht immer Leute geben, die gescheiter sind, schlauer sind als du oder ich. Die Frage ist, wirft mich das aus der Bahn? Schmeißt mich das um? Werfe ich meine Überzeugung über Bord oder halte ich diesem Windtest, diesem Seitenwind stand? Bin ich fest genug in Jesus verankert, sodass mich solche Gedanken, solche Anfechtungen, möchte ich sagen, nicht umschmeißen können? Wenn andere über jemanden schlecht reden, rede ich mit und rede auch noch schlecht dazu? Oder halte ich mich da raus oder rede positiv oder beende zumindest das Gespräch an der Stelle. Dann als letztes noch den Fluttest. Da geht es ums Fundament. Manchmal gibt es im Leben Situationen, die dir einfach den Boden unter den Füßen wegreißen, wo du gar nichts mehr tun kannst, keinen Einfluss drauf hast. Zum Beispiel jetzt ein Tod von einem lieben Menschen, der einfach passiert und du nicht damit gerechnet hast vielleicht, Und das zieht dir gerade den Boden unter den Füßen weg, hast du so das Gefühl. Oder was weiß ich, wenn du dich selbstständig gemacht hast und hast einen guten Job und hast alles investiert drauf und arbeitest fast Tag und Nacht und irgendwann geht das Geschäft den Bach ab und du musst einfach sagen, jetzt zieht mir das wirklich den Boden unter den Füßen weg, dann zeigt sich einfach ganz deutlich, auf was habe ich mein Leben gebaut? Steht das auf dem Felsen, Jesus? Oder steht das einfach auf Sand, der einfach weggespült wird, wenn auf einmal die Flut kommt? Manchmal lässt Gott solche schwierigen und solche dramatischen Situationen zu. Manchmal lässt es zu, glaube ich, damit wir selber in unserem Glauben stärker werden, fester werden. Es gibt ein deutsches Sprichwort, das heißt, die Eiche wäre nicht so stark, wenn es keine Stürme geben würde. Also das Zerren des Sturms von den Seiten, das führt dazu, dass die Wurzeln fester wachsen und dass die Eiche fester steht. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht von unserem letzten Urlaub in der Bretagne. Ich fand den Baum, der war so interessant gewachsen. Ihr könnt dreimal dürft raten, woher der Wind kam, gell? Wie der Baum gewachsen ist. Und ich kann euch garantieren, der Baum, der ist so fest verwurzelt, weil er über Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte, dem Wind ausgesetzt war und er ist stabil, weil er fest verwurzelt ist. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir Wert darauf legen, dass wir fest verwurzelt sind in Jesus und die Beziehung auch wirklich pflegen. Und das sind so Momente, wenn wir den Eindruck haben, der Boden öffnet sich unter uns. Da arbeitet Gott an unserem Charakter. Da können wir lernen, da können wir fester werden. Und das ist oftmals unbequem, das ist mühsam oft, aber das ist einfach Gottes Art. Das hat er sich so ausgedacht. Der dritte Test, deine Gefühle gehen mit dir durch. Und ich lese auch da jetzt nochmal eine kurze Stelle aus Esther 3, Vers 5 bis 6. Als Haman erfuhr, dass Mordechai sich nicht vor ihm niederwarf, packte ihn der Zorn. Das haben wir gerade vorhin im Video gesehen. Er wollte sich aber nicht an Mordechai allein rächen, denn er hatte gehört, dass er Jude war. So schmiedete er einen Plan, um alle Juden im Persischen Reich zu vernichten. Also man könnte sagen, die Gefühle gehen mit ihm durch. Der tickt jetzt komplett aus irgendwie. Also jetzt übertreibt das wirklich vollkommen. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, vielleicht charakterbedingt, kennst du das von dir auch, dass du manchmal irgendwie austickst und irgendwie andere um dich herum sagen, hey, Gott's eigentlich noch? Und du vielleicht gar nicht weißt, warum tick ich denn jetzt eigentlich, warum reagiere ich so über, warum tick ich an der Stelle aus? Also bei Haman war das an der Stelle ganz deutlich. Den hat der Hass so gepackt an der Stelle. Und ich möchte euch auf der Frage, warum ist das denn bei ihm passiert, noch eine Bibelstelle lesen, die uns da Aufschluss gibt darüber. Da heißt's: Haman war ein Sohn Hammedatas und Nachkomme Agags. Das erschließt sich sofort, gell? Das ist die Antwort. Das ist vielleicht so eine Bibelstelle, wenn du am Morgen um 4:30 stille Zeit machst, schlägst deine Bibel auf und liest dann: Haman war der Sohn Hammedatas und Nachkomme Agags. Und denkst wahrscheinlich, das hätten wir jetzt weglassen können, irgendwie. Aber genau da drin liegt eigentlich, ich erkläre das in zwei Sätzen, der Grund, warum Haman dermaßen ausgetickt ist und ihn das so, so getroffen hat. Agag, das war schon in früherer Zeit der erste König der Amalekiter. Und die Amalekiter wiederum waren das erste feindliche Volk neben Israel. Die haben Götzen angebetet, die haben dramatische Sachen gemacht, die haben Kinder geopfert, alles Mögliche. Und Saul hatte den Auftrag gehabt, die Amalekiter umzubringen, auszumerzen. Und Saul hat diesen Auftrag nur halbherzig durchgeführt und es sind einige übrig geblieben. Es haben einige überlebt. Und einer der Nachkommen, der Nachkommen, der Nachkommen von diesem Agag, diesem Amalekiterkönig, das ist eben Haman. Also bei Haman kommt auf einmal all das hoch, wenn er diesen Juden Mordechai sieht, was schon der Vater und der Großvater und der Urgroßvater ihnen über die Juden erzählt haben. Und das kocht in ihm hoch. Und dann habe ich gedacht, manchmal ist das bei uns doch ähnlich. Bei uns kochen auch manchmal irgendwie so uralte Sachen hoch. Irgendwie der Vater redet schon schlecht über Flüchtlinge und der Großvater redet auch schlecht über Flüchtlinge. Und irgendwie denke ich auch schlecht dann vielleicht über Flüchtlinge, weil es halt jeder irgendwo in meinem Umfeld macht. Oder wenn ich an Zigeuner denke, da hört man nur das Wort Zigeuner und kling, schon, ah ja, die sind so und so. Und man hat vielleicht gar keinen Kontakt zu denen, aber man hat halt gehört und diese Vorurteile und frühere, uralte Geschehnisse, die mal da waren, die haben sich irgendwo festgesetzt. Ja, die Deutschen, gell. Sagt man, ja, du, als ich im Facebook geguckt habe, als die Schweizer leider aus der Europameisterschaft ausgestiegen sind, habe ich gelesen, hat jemand gefragt, ja, jetzt, wo wir draußen sind, für wen seid ihr denn? Und dann hat jemand geantwortet, ja, für alle anderen, aber nicht für die Deutschen. Und ich dachte, ja gut. Also ich verstehe es ja irgendwie auch, gell? Vom Krieg her ist logisch, das ist so eine Altlast, den Krieg, den man mitschleppt und vielleicht hat man ein paar Erfahrungen mit Deutschen gemacht und sagt, ah ja gut. Also gehen wir in die Schweiz, wenn man zum Beispiel sagt, ja die Basler, gell? Oder sorry, wenn welche da sind jetzt, also das können wir auch mal sagen, die Zürcher da mit der frechen Schnorre und so, oder die Graubündner, gell? Also wir kennen das ja auch irgendwo und da kommen so alte Geschichten und so alte Vorurteile irgendwie hoch und man reagiert irgendwie völlig über. Bei Haman hätte da jetzt echt voll die Alarmsirene losgehen müssen, dass er merkt, was mache ich denn hier, ich reagiere komplett über. Vielleicht geht es dir auch so, wenn du an deinen Arbeitskollegen denkst und denkst, ach du, wenn ich den Namen nur höre. Oder vielleicht geht es dir manchmal so, du bist in Frauenfeld unterwegs und siehst, da kommt jemand entgegen, du, oh, da wechsle ich lieber die Straßenseite irgendwie, das muss jetzt nicht sein, dass ich die Person treffe. Vielleicht erleben wir das ähnlich, wo man sagen müsste, wir reagieren einfach über. Wenn Bitterkeit zum Vorschein kommt, wenn solche Altlasten, solche Wunden zum Vorschein kommen, dann ist das so ein richtiges Alarmsignal, das da losgeht für uns, wo wir sagen müssen, das darf ich jetzt nicht einfach ignorieren und so tun, als ob nichts wäre, sondern da muss ich wirklich aktiv werden. Vielleicht indem du ein Gespräch mit jemandem suchst, der dir an der Stelle weiterhelfen kann, der als Außenstehender dir helfen kann zu verstehen, warum reagiere ich da über. Es kann dran sein, dass du böse Gedanken einfach bewusst ablegst und sagst, wenn in meinem Hirn wieder so ein schlechter Gedanke hochkommt, dann muss ich selber sagen, stopp, ich darf an der Stelle nicht weiterdenken und diesem Gedanken keinen Raum geben. Vielleicht ist es einfach auch dran, dich zu versöhnen und zu jemand hinzugehen, zu dem Ex-Mann vielleicht oder zu der Ex-Frau und Dinge in Ordnung zu bringen, die einfach immer noch nicht gut sind. Vielleicht ist es nötig, zu deinem Vater zu gehen und Dinge in Ordnung zu bringen, die dran sind. Vielleicht ist es nötig, mit deiner Mutter zu reden. Vielleicht ist es auch nötig, mit deinen Geschwistern zu reden. Vielleicht ist es nötig, auf deinen Arbeitskollegen zuzugehen und mit ihm eine Sache zu klären, die schon lang schwelt. Vielleicht ist es ein Gespräch mit deinem Chef, wo du schon lang vor dir herschiebst und immer das Gefühl hast, dass Gott, ja gerade noch irgendwie so. Ich möchte Mut machen, diese Warnsignale, wenn du merkst, da reagiere ich einfach eigenartig über, wirklich ernst zu nehmen und dich selbst auf den Weg zu machen und den Grund dafür zu suchen und Heilung in Angriff zu nehmen, soweit das an dir liegt. Ich möchte schließen mit einem Bild von Leonardo da Vinci, das Abendmahl, das kennt ihr sicherlich. Man erzählt sich eine Geschichte um dieses Bild und zwar ist Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci, dabei gewesen, das Gesicht von Jesus zu malen. Und in der Zeit, als er das Gesicht hat versucht hat zu malen, sind so ein paar Jungs in sein Atelier reingerannt und sind da rumgestolpert in den ganzen Farben und in allem. Und irgendeiner hat sogar noch das Bild angefasst. Und Leonardo da Vinci ist komplett ausgetickt irgendwie und hat die irgendwie Schütterli und Schand gerufen und ist hinter denen her und war außer sich. Ihr könnt euch vorstellen, als er wieder zurück in sein Atelier gekommen ist, vor lauter Wut und vor lauter, der war nimmer in der Lage, ein Gesicht von Jesus zu malen. Es ging einfach nicht mehr. Man sagt dann, dass er zu diesen Jungs hingegangen ist, dass er die in sein Atelier geholt hat und dass er den Jungs, dass er die Jungs um Entschuldigung gebeten hat für sein Überreagieren und für seinen Hass, der da gerade so krass zum Ausdruck gekommen ist. Und man erzählt, dass er in den Augen der Kinder, bei denen er sich entschuldigt hat, quasi das den Glanz, das Gesicht von Jesus gesehen hat. Und er danach dieses Bild hat zu Ende malen können. Wie wahr die Geschichte ist, weiß ich nicht. Aber ich finde, sie bringt das sehr deutlich auf den Punkt, wie wichtig und wie heilsam es ist, wenn wir merken, bei uns gehen die Alarmsignale an, dass wir reagieren, dass wir das nicht ignorieren und dass wir das angehen. Und ich möchte gern zum Schluss jetzt auch noch gerade für uns alle genau darum beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein gnädiger und guter, guter Gott bist. Ich danke dir dafür, dass du unsere Schwächen siehst, unsere Fehler, dass du unsere Knörze und unsere Erfahrungen, unsere Prägungen und all das in unserem Leben siehst und dass du unser Heiland bist, dass du uns heilen kannst. Und wir beten darum, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du jeden anrührst mit deiner heilenden, wiederherstellenden, gütigen Art. Ich bete darum, dass du Kraft und Mut schenkst, Schritte in Angriff zu nehmen, wo wir gemerkt haben, die sind dran, wo Alarmsignale in uns auch aufgeleuchtet sind, dass wir den Mut haben, sie anzugehen und uns heilen zu lassen von dir. Ich bete, dass wir in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche, da auch konkrete Schritte vorangehen. Und ich will danken dafür, dass wir in dir geborgen und geerdet sein dürfen, dass du unser Fels bist, auf den wir unser Leben bauen dürfen. Und wenn Stürme toben und wenn es drunter und drüber geht und wenn wir manchmal nicht ein- und auswissen dürfen wir stehen auf dir. Du bist unser Fundament, du bist unser Herr, der durch jede Situation durchträgt. Und dafür loben und dafür ehren wir dich von ganzem Herzen, Herr Jesus. Amen.